Der deutsche Psychologe Heiko Ernst war 35 Jahre lang Chefredakteur der Zeitschrift Psychologie Heute. Das ist eine säkulare Zeitschrift. Die kann man abonnieren, die kann man am Kiosk kaufen, die liegt auch hier und da in Arztpraxen aus. Und er hat vor einigen Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel Wie uns der Teufel reitet von der Aktualität der sieben Todsünden. Die Todsünden, die sind verankert in der katholischen Kirche, wo man vor langer Zeit einmal, wie soll man sagen, sieben Sünden herausgepickt hat und die zu Todsünden erklärt hat. Hochmut, Neid, Habgier, Zorn, Trägheit, Völlerei und Wollust. Sehr schöne alte Worte. Und das Interessante ist, er beginnt im Vorwort zu seinem Buch über die Todsünden, um es vorwegzunehmen: Ich glaube an keinen Gott, weder an einen gütigen noch an einen gleichgültigen. Und dann, als guter Ex-Katholik, halte ich es mit Georg Christoph Lichtenberg und Zitat von diesem Herrn Lichtenberg: Und ich danke es dem lieben Gott tausendmal, dass er mich zum Atheisten hat werden lassen. Also ein Atheist, ein Ex-Katholik, schreibt ein Buch über die sieben Todsünden. Er ist ein sehr gebildeter, ein sehr gelehrter Mann, er hat viel gelesen. Und ja, er beschreibt ohne Bezug zu Gott, ohne Bibelstellen, ohne Moralien, beschreibt er, was diese sieben Todsünden, die ich genannt habe, wie die sich auswirken im Leben des Menschen und halt sehr oft negativ und zerstörerisch. Was ist für dich Sünde? Ist es, wenn du eines der 10 Gebote übertreten hast? Oder ist Sünde, wirst du mit Sünde konfrontiert, wenn du auf die Personenwaage steigst, nach unten schaust und denkst, schon wieder zu viel. Oder wenn du mit dem Auto unterwegs bist und plötzlich steht vor dir auf der Fahrplan ein Uniformierter, winkt dich heraus und sagt: Grüezi, Sie sind jetzt gerade zu schnell gefahren, wollen wir mal schauen, wie viel das kostet. Man hört oder liest manchmal so Aussagen im Stil von Sünde: Hey Leute, müssen wir darüber noch reden? Ist das noch zeitgemäß? Ist das nicht wie veraltet? Muss man den Leuten immer sagen und um die Ohren hauen, wie schlecht sie sind und dass sie Sünder sind? Ein kleiner Vergleich dazu. Vielleicht gibt es unter euch auch solche, die sich grässlich aufregen über die Klimaaktivisten, die sich irgendwo auf den Straßen oder in den Innenstädten auf den Boden kleben, damit den Verkehr lahmlegen, ein riesiges Chaos produzieren. Und vielleicht ist der ein oder andere von euch: Hey, das regt mich so auf, ich kann auch das Wort Klimawandel nicht mehr hören. Ich habe dafür Verständnis und wir können schon abmachen, sagen, wir reden jetzt nicht mehr über den Klimawandel. Das Problem ist, der Klimawandel ist trotzdem da, auch wenn wir nicht drüber reden. Und so ist es auch mit der Sünde. Wir können schon sagen, wir reden nicht mehr über Sünde. Das Problem ist, die Sünde ist trotzdem da und sie wirkt sich aus. Die Frage ist nur, schauen wir hin, nehmen wir es zur Kenntnis oder verschließen wir die Augen, verdrängen das, erklären es de facto zum Tabuthema. Und zu dieser spannenden Frage möchte ich einen Abschnitt vorlesen aus Nehemia 9 und ich hoffe, es gelingt mir heute, euch ein paar Dinge weiterzugeben, um das Ganze noch ein bisschen stärker aus der Perspektive Gottes zu sehen. Nehemia 9, wir sind im 5. Jahrhundert vor Christus. In Jerusalem wird einerseits die Stadtmauer neu aufgebaut, oder sie ist schon aufgebaut, und auf der anderen Seite findet auch ein vielschichtiger Erneuerungsprozess statt. Und zu diesem Erneuerungsprozess gehört auch, dass das Volk Israel zurückblickt in die Vergangenheit, aber auch in die Gegenwart und dass sie sich ihrer eigenen Schuld und Sünde stellen. Nehemia 9, Abvers 1. Am 24. Tag des Monats kamen die Israeliten zu einem Fastentag zusammen. Sie zogen Trauerkleider an und streuten sich Erde auf den Kopf. Diejenigen, die ihrer Abstammung nach Israeliten waren, trennten sich jetzt von allen Fremden. Dann traten sie vor und bekannten ihre Sünden und die Schuld ihrer Vorfahren. Sie erhoben sich von ihren Plätzen. 3 Stunden lang las man ihnen vor aus dem Buch der Weisung des Herrn, ihres Gottes. Weitere 3 Stunden lang bekannten sie ihre Schuld und knieten nieder vor dem Herrn, ihrem Gott. Dann erhoben sich auf der Tribüne die Leviten Jeschua, Bani, Kadmiel, Shebania, Bunni, Sherebja, Bani und Kenani. Mit lauter Stimme riefen sie zum Herrn, ihrem Gott, die Leviten Jeschua, Kadmiel, Bani, Hashabneja, Sherebja, Hodia, Shebania und Petachia sagten: Steht auf, preist den Herrn, euren Gott, von Anfang an bis in alle Zukunft. Die Leviten beteten: Dein herrlicher Name sei gepriesen, sein Lob übersteigt allen Preis und Ruhm. Du bist der Herr, du allein. Du hast den Himmel geschaffen und den Himmel darüber mit all seinen Himmelsbewohnern. Auch die Erde hast du gemacht mit allem, was darauf wohnt. Du hast das Meer gemacht mit allem, was darin lebt. Allen Geschöpfen hast du das Leben geschenkt. Die himmlischen Heere beten dich an. Du, Herr, bist der Gott Abrahams. Ihn hast du erwählt und herausgeführt aus seiner Heimatstadt Ur in Babylonien. Ihm hast du den Namen Abraham gegeben. Du hast gesehen, dass er dir treu war. Du hast mit ihm einen Bund geschlossen und hast ihm dabei versprochen: Deinen Nachkommen gebe ich das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Jebusiter und Girgasiter. Und du hast dein Wort gehalten, denn du bist gerecht. Du hast die Not unserer Vorfahren in Ägypten gesehen und ihre Hilfeschreie am Schilfmeer gehört. Zeichen und Wunder hast du vollbracht am Pharao, an seinem Hofstaat und seinem Volk. Denn du hattest erkannt, dass sie unsere Vorfahren überheblich behandelten. So hast du dir einen Namen gemacht, den man heute noch lobt. Du hast das Meer vor unseren Vorfahren zerteilt, trockenen Fußes zogen sie mitten hindurch. Ihre Verfolger hast du in die Tiefe geworfen, sie gingen unter wie ein Stein im Wasser. Am Tag hast du sie durch eine Wolkensäule geführt, in der Nacht hast du ihnen durch eine Feuersäule den Weg erhellt, den sie gehen sollten. Auf dem Berg Sinai bist du herabgestiegen vom Himmel her, hast du mit unseren Vorfahren geredet. Du hast ihnen klare Gesetze gegeben, zuverlässige Weisungen, gute Rechtsvorschriften und Gebote. Du hast sie gelehrt, den Sabbat zu achten. Er ist dein heiliger Tag. Durch deinen Knecht Mose hast du ihnen Gebote, Rechtsvorschriften und Weisungen gegeben. Wenn der Hunger sie plagte, hast du ihnen Brot vom Himmel gegeben. Um ihren Durst zu stillen, hast du für sie Wasser aus einem Felsen fließen lassen. Dann hast du ihnen befohlen: Zieht in das Land, das ich euch versprochen habe, und nehmt es in Besitz. Aber unsere Vorfahren waren überheblich, sie waren halsstarrig und hörten nicht auf deine Gebote. Ja, sie weigerten sich zu hören. Auch erinnerten sie sich nicht an die Wunder, die du an ihnen vollbracht hattest. Sie waren halsstarrig und hatten sich in den Kopf gesetzt, nach Ägypten in die Sklaverei zurückzukehren. Du aber bist ein Gott der Vergebung. Du bist reich an Gnade und Barmherzigkeit, unendlich geduldig und voller Güte. Daher hast du sie nicht im Stich gelassen. Das sind die ersten 17 Verse aus einem Kapitel, das insgesamt 37 Verse hat, also weniger als die Hälfte. Und dann geht das weiter und weiter und weiter. Was wir hier sehen, wenn man versucht, so wie einen Überblick zu gewinnen: In dem, was hier beschrieben wird, gibt es 2 wichtige Ausgangspunkte für die Beziehung mit Gott. Das erste ist, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Und das ist weit mehr als irgendeine Richtigkeit, eine theoretische Wahrheit. Gott hat die Weiten des Universums geschaffen, und nach meiner Überzeugung wird es den Astronomen dieser Welt heute, morgen und überhaupt nie gelingen, alles zu erforschen, weil das Universum ist ganz einfach zu groß. Es ist so riesig, auch das James-Webb-Teleskop, das jetzt noch weiter ins Weltall hinausschaut, Auch das und alle folgenden Teleskope, sie werden es nicht erforschen können. Es ist zu groß. Und in diesem riesigen Universum ist unsere Erde, wie soll man sagen, wie ein Staubkorn von der Größe her. Mehr ist das nicht. Nur ein Staubkorn. Aber es ist ein schönes Staubkorn. Das, was uns die Astronomen bis jetzt gezeigt haben, macht deutlich, bei allem, was wir wissen, was es da draußen und da oben und da unten gibt, das, was wir auf dieser Erde haben an Leben und an Vielfalt, etwas Vergleichbares hat man noch nicht einmal ansatzweise gefunden. Die Astronomen lassen schon die Sektkorken knallen, wenn sie nur Wasser oder Eis finden auf irgendeinem öden Planeten. Ich sage das nicht despektierlich, da ist viel Aufwand dahinter. Aber das, was wir auf dieser Erde haben, übersteigt alles, was wir bis jetzt gesehen und gehört haben, um ein Millionenfaches. Und man muss nicht Wissenschaftler sein, um das zu erkennen. Man muss nur offene Augen haben. Gerade jetzt im Frühling, wenn man rausgeht in die Natur, wenn man schaut, wie das Leben wieder erwacht, wie auf den dunkelgrünen Tannenzweigen vorne hellgrüne Spitzen entstehen, wie die Blätter wieder treiben, wie die Blumen wieder blühen und wie es im Garten wieder wächst und sprießt. Wenn man Augen dafür hat, merkt man etwas von der Herrlichkeit, die da drin ist, von der Schönheit, die Gott da hineingelegt hat. Und letztlich muss man sagen, ja, wir leben ja davon. Wir leben von dem Gemüse, das wir essen, und dem Gras, das die Tiere fressen, und wir essen nachher ihr Fleisch. Und wenn man sich vor Augen führt, wie Gott den Menschen geschaffen hat, was da alles funktioniert, das Tragische ist, wir sind uns dessen nicht bewusst, weil es erstens wie automatisch funktioniert und zweitens mit hoher Perfektion. Erst wenn etwas nicht mehr so richtig funktioniert, dann fällt uns auf, okay, ich wusste gar nicht, dass es das gibt und dass es da eine Störung geben könnte. Erst wenn wir zum Arzt müssen, dann wird uns deutlich, was wir vorher hatten, wo alles so reibungslos funktioniert hat. Gott hat Himmel und Erde geschaffen, dich und mich. Wir verdanken ihm unser Leben, unsere ganze Existenz. Ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Aber das ist sehr wichtig. Der zweite Ausgangspunkt, der hier genannt wird, und der betrifft insbesondere Israel. Vor rund 4000 Jahren hat Gott sich von der ganzen Welt, und ich weiß nicht genau, wie viele Menschen damals lebten, einen einzigen ausgesucht und gesagt, mit dir, Abraham, und mit dir und deinen Nachkommen möchte ich Geschichte schreiben. Mit dir, Abraham, und deinen Nachkommen gehe ich eine Abmachung ein, einen sogenannten Bund. Ihr gehört zu mir, ich gehöre zu euch. Und das ist der Startpunkt für das Volk Israel, für die Geschichte des Volkes Israel. Dann kamen Isaak, Jakob und Esau, seine 12 Söhne, die Geschichte in Ägypten und so weiter. Der Bund Gottes mit Abraham ist die Grundlage für die Existenz des Volkes Israel bis heute. Das sind die zwei Ausgangspunkte. Und wenn wir das ganze Kapitel lesen würden, dann würde noch deutlicher, was ich euch jetzt sage. Es gibt wie zwei rote Fäden in diesem Kapitel und in der Geschichte Israels. Der eine rote Faden ist das, was Gott für das Volk getan hat. Als sie in Israel eine Hungersnot hatte, hatte er Gott durch eine wunderbare Fügung dafür gesorgt, dass sie nach Ägypten gehen konnten. Josef war ihnen vorausgegangen. Eine sehr schwierige Biografie. Aber Gott hat das sehr wunderbar so geführt. Und durch Mose hat Gott das Volk aus Ägypten wieder herausgeführt, durch die Wüste. Er hat sie versorgt, er hat ihnen sein Gesetz gegeben, er hat ihnen das Land gegeben, was er ihnen versprochen hat. Das ist der eine rote Faden in der Geschichte, wie Gott für sein Volk großzügig und wunderbar gesorgt hat. Und dann gibt es leider noch den anderen roten Faden, und der wurde jetzt in den letzten beiden Versen angedeutet, die ich gelesen habe. Aber unsere Vorfahren waren überheblich, sie waren halsstarrig und hörten nicht auf deine Gebote. Ja, sie weigerten sich zu hören, erinnerten sich nicht an die Wunder, die du an ihnen vollbracht hast. Sie waren halsstarrig und hatten sich in den Kopf gesetzt, wieder nach Ägypten zurückzukehren. Da kommt einem etwas Stures, etwas Unbelehrbares, ja, kann schon sagen, etwas Böses entgegen. Das ist der andere rote Faden, der sich durch die Geschichte Israels hindurchzieht. Was Gott an Gutem für sie getan hat, aber ihre Halsstarrigkeit, ihre Dummheit, ihre Bosheit. Sünde ist ein komplexer Begriff, hat ganz verschiedene Facetten. Es ist viel, viel mehr, als dass man ein Gebot übertritt, eines der 10 Gebote, oder dass man sich der Habsucht schuldig macht. Sünde hat damit zu tun, dass ein Mensch die Beziehung zu Gott abbricht, sich gegen ihn auflehnt, gegen Gott rebelliert. Sünde hat damit zu tun, dass Menschen sagen, ich bin nicht bereit, den Weg zu gehen, Gott, ich wende mich von Gott ab, ich gehe meinen eigenen Weg und ich verfehle damit das Ziel, das Gott eigentlich mit mir und meinem Leben vorhat. Ich suche mir selbst ein Ziel, ich will selber bestimmen, was ich tue und was ich lasse. Da ist doch etwas Böses drin. Sünde hat auch damit zu tun, dass Menschen manchmal umherirren, einfach den Weg nicht finden und nicht wissen, was richtig und was falsch ist. Und wer in manchen unguten, schwierigen Gewohnheiten festhängt, in Sünden und Schuld, der merkt, da ist eine Macht dahinter. Ich kann nicht einfach zu jedem beliebigen Zeitpunkt sagen, ich höre jetzt auf damit. Da ist eine Macht dahinter, da ist eine Abhängigkeit dahinter, da ist etwas Zerstörerisches drin, etwas, das Menschen kaputt macht. Aber gerade in diesem Kapitel von Nehemia 9 wird sehr schön deutlich, was ist, wie soll man sagen, die Ursünde. Und das passt auch zu dem, was wir am Anfang der Bibel lesen. Gott hat Himmel und Erde geschaffen. Viele Planeten, die Erde, die Sonne, wunderbare Landschaften, Bäume, Pflanzen, unterschiedlichster Art, Tiere und den Menschen. Den Mensch als Gegenüber, als etwas Besonderes, als sein Ebenbild. Und seine Idee war, zusammen mit dem Menschen in einem liebevollen Miteinander die Schöpfung zu gestalten. Und die Menschen haben sich von ihm abgewandt und haben gesagt, nein, also das passt uns nicht. Dass du uns da unsere Freiheit einschränkst und wer weiß, woher wissen wir überhaupt, dass du es wirklich gut meinst mit uns. Sie wenden sich von Gott ab und das ist die Ursünde. Das ist die riesige Tragik, diese ungeheure Majestätsbeleidigung. Und man kann das auch veranschaulichen an der Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich nehme an, keiner von euch kann sagen, wie oft er diese Geschichte schon gelesen hat oder wie viele Predigten er oder sie schon drüber gehört hat. Und vielleicht haben noch Einzelne diese Geschichte noch nie gelesen. Ich finde sie eine geniale Geschichte. Es ist ungeheuerlich, was dort steht. Ein Mann hat 2 Söhne und irgendwann kommt der Jüngere auf die Idee, hey, das passt mir nimm da. Hier, Alltag, schaffe, bückle, krampfe, eine Molle. Und er geht zu seinem Vater und sagt, du lebst zwar noch, aber sei so gut, gib mir mein Erbe. Was für eine Beleidigung. Was für eine Beleidigung. Gib mir mein Erbteil und er hat den liquidiert, hat ihn zu Geld gemacht, alles in seinen Rucksack gepackt und ist losgezogen. Wahrscheinlich haben alle außer ihm befürchtet oder gewusst, wo das hinführt, nur er nicht. Und wenn ich mir vorstelle, ich wäre in der Situation der ältere Bruder gewesen, ich hätte wahrscheinlich versucht, die Dummheit aus ihm rauszuprügeln. Aber der Vater lässt ihn gehen. Und es war ja auch toll, loszuziehen mit einem Rucksack voller Geld. Und das hat auch Spaß gemacht, solange Geld da war. Irgendwo hinausgezogen, um die Welt zu entdecken, Abenteuer zu erleben, neue Leute kennenzulernen, einen drauf machen. Das hat Spaß gemacht, solange Geld da war. Aber irgendwann war das Geld zu Ende. Und er landet bei den Schweinen und er macht sich bewusst, Mama mia, was ist da passiert? Und er merkt, den Schweinen geht es besser als mir. Und man muss wissen, Schweine waren unreine Tiere, waren verachtete Tiere, damals in Israel. Und der Sohn muss sich eingestehen, mir als Mensch geht es noch mieser, ich bin noch dreckiger dran als diese Schweine. Und da dämmert es ihm, gute Güte, was habe ich getan? Was habe ich getan? Wo bin ich gelandet? Erst bei den Schweinen. Er hat es nicht vorher gemerkt, als der Rucksack halb leer war, wo er gesagt hat, oh, das läuft zwar nicht ganz schlecht, aber irgendwie stimmt die Richtung nicht. Erst bei den Schweinen hat er es gemerkt. Heiko Ernst, ich habe gesagt, er war 35 Jahre lang Chefredakteur, er hat viel gelesen und wenn das stimmt, was ich über ihn gelesen habe, dann hat er nie als Therapeut oder so gearbeitet, sondern hat sich viel mit Literatur beschäftigt und ist sehr lesenswert, was er dort schreibt. Aber ich habe den Eindruck, wenn er ein paar Jahre als Therapeut gearbeitet hätte und wenn er im Gespräch mit leidenden Menschen gemerkt hätte, was das bedeutet, dass irgendwo eine Ehe oder eine Familie zerbricht, was das für Konsequenzen hat. Wenn er mit traumatisierten Personen gearbeitet hätte, mit Folteropfern, mit Frauen, die sexuell missbraucht wurden, ich glaube, er hätte ein anderes Buch geschrieben. Wenn ihm die zerstörerische Macht der Sünde im Leben von einzelnen Menschen begegnet wäre. Und das Tragische ist eben, die Menschen kehren oft erst um zu Gott, wenn sie die zerstörerischen Konsequenzen am eigenen Leib spüren. Erst dann. Und das sehen wir auch in der Geschichte Israels. Erst, sie haben sich immer wieder von Gott abgewandt und als es ihnen dreckig ging, als Feinde da waren, die sie unterdrückt haben, die ihnen die Ernte weggenommen haben, die sie an Leib und Leben bedroht haben, erst dann sind sie zu Gott umgekehrt. Und das nicht einmal, sondern wieder und wieder und wieder. Und Gott hat sich das bieten lassen. Hat nicht irgendwann gesagt, jetzt habe ich den Knurr, jetzt ist fertig, aus. Nein, Gott hat einen Bund mit Abraham geschlossen und gesagt, ich stehe dazu. Ich stehe dazu. Die Ursünde ist, dass die Menschen sich von Gott abwenden und die Beziehung zu ihm aufkündigen und sagen, ich will meinen eigenen Weg gehen. Aber sie kehren erst zu Gott um, wenn sie erleben und erfahren, wie dreckig es ihnen geht. Und für den Sohn bei den Schweinen, das kostete schon, hat schon Mut gekostet, sich das einzugestehen, was habe ich getan? Ein Bekannter von mir hat einige Jahre im Gefängnis gearbeitet bei den Very Bad Guys, Schwerverbrecher, Wiederholungstäter. Und er hat mit ganz vielen ein Eintrittsgespräch geführt. Als man sie dort ins Gefängnis gebracht hat, um ihre Strafe abzusitzen, hat er sich mit ihnen zusammengesetzt und unter anderem gefragt, warum bist du hier? Eigentlich hat er es gewusst, denn er kannte ihre Akte, aber er wollte ihre Geschichte hören. Er wollte hören, wie sie es darstellen und dann haben die aus ihrem Leben erzählt und etliche haben gesagt, ja und dann ist dieser Raubüberfall passiert oder diese Geiselnahme oder dann ist dieses Tötungsdelikt passiert. Eigentlich hätten sie sagen müssen, dann habe ich das getan, es ist nicht passiert. Und es kostet Mut, sich dem zu stellen, was man getan hat. Das kostet Mut. Ich nehme an, hier sind keine Schwerverbrecher, sonst wärt ihr jetzt nicht hier, sondern irgendwo anders. Aber man muss kein Schwerverbrecher zu sein, damit auch das gilt. Es kostet je nachdem Mut, sich dem zu stellen, was man getan hat. Und es kostet Kraft, wenn man sich dem zu stellen, was die Sünde für Auswirkungen hatte in meinem Leben. Sei es durch das, was ich getan habe, durch das, was andere mir angetan haben und das Zusammenspiel von beidem. Es kostet Kraft, sich dem zu stellen. Der Sohn im Gleichnis vom verlorenen Sohn, er hatte diesen Mut und er hat die Kraft gefunden, aufzustehen und nach Hause zu gehen. Und er hat sich wahrscheinlich die ganze Zeit nicht nur gefragt, was sage ich meinem Vater, sondern er hat sich wahrscheinlich immer wieder gefragt, wie wird der reagieren? Ich habe wirklich einen großen Bockmist gebaut. Und er kommt nach Hause und der Vater steht da und er sagt, als er 5 Meter von ihm entfernt war, hey stopp, das ist ja nicht zum Aushalten. Jetzt gehst du erstmal duschen, dann finden wir irgendwo wahrscheinlich noch ein paar Second- oder Third-Hand-Kleider für dich. Du ziehst dich um und in einer Stunde treffen wir uns bei einem Glas Wasser und dann reden wir mal über das, was passiert ist. Wahrscheinlich hast du Hunger, ich organisiere noch ein Stück Brot für dich. Und dann müssen wir miteinander reden. die, die die Geschichte präsent haben, wissen, so ist es nicht gewesen. Das wäre jetzt logisch gewesen, abgesehen von der Variante, dass der Vater zum Sohn gesagt hätte, verreiß, ich wollte dich nicht mehr sehen, hau ab. Wir zwei sind fertig miteinander. Du musst nicht mehr kommen. Als der Vater seinen Sohn sah, rannte er ihm entgegen. Er fiel ihm um den Hals, aus Freude darüber, dass sein Sohn zurückgekommen ist. Und der Sohn fängt an, was er sich zu sagen, was er sich zurechtgelegt hat. Vater, ich habe gesündigt. Er hat nicht gesagt, es ist passiert. Dumm gelaufen. Ich habe gesündigt. Gegen dich und gegen Gott im Himmel. Und der Vater lässt ihn nicht ausreden, nicht weil er der Meinung war, ist nicht so schlimm. Sondern die Freude über die Rückkehr hat alles überwogen. Mein Sohn ist wieder da. Mein Sohn ist wieder da. Er hat in den Augen seines Sohnes und aus den wenigen Worten herausgehört, er hat es begriffen. Er hat Einsicht in das, was er getan hat. Er ist zurückgekommen und er bittet im Prinzip um Vergebung. Und die Freude des Vaters ist so riesig, dass er sagt, Leute, jetzt stehen alle Räder still hier auf dem Hof. Lasst alles stehen und liegen. Jetzt wird gefeiert. Mein Sohn ist wieder da. Dass ein Teil vom Erbe weg ist, das hat in dem Moment keine Rolle mehr gespielt. Mein Sohn ist wieder da. Ich habe meinen Sohn wieder. Jetzt wird gefeiert. Schlachte das Mastkalb. Jetzt feiern wir eine Party. Das ist der Blick Gottes auf Sünder und auf die Sünde. Gott sagt nicht, Sünde ist nicht so schlimm. Weil Sünde schlimm ist, hat Gott seinen Sohn gesandt, um am Kreuz zu sterben. Und das war ein elender Tod. Jesus ist am Kreuz buchstäblich verreckt. So schlimm ist Sünde, um die Beziehung wiederherzustellen zu Gott. Und Jesus ist nicht gekommen, um die Menschen niederzuknüppeln und ihnen vorzuhalten, wie schlecht sie sind und was sie alles falsch gemacht haben. Und schaut doch mal euer Leben an, was da alles falsch läuft und daneben und so weiter. Und der Clou ist, ja, ihr seid selber schuld. Jesus sagt das in Johannes 3 mit den Worten, Gott hat den Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er sie verurteilt. Vielmehr soll er die Welt retten. Das ist die Absicht Gottes. Nicht die Menschen niederknüppeln und verurteilen, sie verachten, auf sie herunterschauen, sie fertig machen, sondern die Welt retten. Das ist das Evangelium. Und Jesus hat das einmal mit anderen Worten gesagt. Am Anfang seiner Tätigkeit, wir lesen davon, er wurde getauft, in die Wüste geführt und dann heißt es sehr deutlich, er empfing den Heiligen Geist. Er ging zurück nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er wie gewohnt in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Heiligen Schrift vorzulesen. Man reichte ihm die Schriftrolle mit dem Propheten Jesaja. Jesus rollte sie auf, fand die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu verkünden. Den Gefangenen soll ich zurufen, dass sie frei sind und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten soll ich die Freiheit bringen. Ich soll verkündigen, jetzt beginnt das Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt. Jesus rollte die Schriftrolle wieder zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle Augen in der Synagoge waren gespannt auf ihn gerichtet. Was wird er jetzt dazu sagen? Da sagte er zu den Anwesenden, heute ist diese Stelle in der Heiligen Schrift in eurer Gegenwart in Erfüllung gegangen. Und ich deute das so nicht nur in diesem Moment, sondern diese Verheißung bezieht sich auf Jesus als den Gesandten Gottes, auf den Messias. Und das ist eine gewaltige Verheißung. Wenn man das im Hebräischen liest, Jesaja 61, da steht in einer Zeile des hebräischen Textes, wenigstens in den Textausgaben, die wir haben, in einer Zeile des hebräischen Textes steht dreimal ein Gottesbezug. Ruach Adonai Yahweh Alai Ya'an Mashach Yahweh. Und dann kommt ein Wort, was man fast nicht übersetzen kann und was vielleicht signalisieren soll. Und jetzt macht eine Pause. Lest nicht einfach weiter, als wäre es etwas Gewöhnliches. Lasst das einmal auf euch wirken. Ruach Adonai Yahweh Alai Ya'an Mashach Yahweh. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir. Er hat mich gesalbt, er hat mir einen Auftrag gegeben und er hat mir die Möglichkeit gegeben, diesen Auftrag auszuführen. Und dann kommt das, worin dieser Auftrag besteht. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu verkünden. Den Gefangenen soll ich zurufen, dass sie frei sind, und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten soll ich die Freiheit bringen. Ich soll verkünden, jetzt beginnt das Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt. Und wenn es hier heißt, alle Augen waren gespannt auf ihn gerichtet, da hat es geknistert in der Luft. Die Leute haben gespürt, hoppla. Was sagt er jetzt dazu? Die haben die Brisanz gespürt von dem, was da steht, was er vorgelesen hat. Was, wie deutet er jetzt das? Was ist seine Auslegung? Und Jesus bezieht das auf sich und sagt, ich bin gekommen, um das zu erfüllen, was hier steht. Den Armen die gute Nachricht zu verkündigen. Jesus hat den Armen kein Geld gegeben. Ich würde sagen, das ist unser Job, uns um die Armen zu kümmern, um ihre materiellen Bedürfnisse. Jesus hat kein Geld verteilt, aber er hat ihnen eine Perspektive gegeben für ihr Leben. Er hat gesagt, Reichtum ist nicht alles. Und dass du wenig Geld hast, ist nicht schön. Und dass du kaum durchs Leben kommst, ist mühsam. Aber er hat ihnen eine andere Perspektive für ihr Leben gegeben. Hey, der barmherzige Gott ist bei dir. Er sorgt für dich auf dieser Erde und erst recht im nächsten Leben. Es ist von Gefangenen die Reden. Wir lesen nicht davon, dass Jesus Gefangene befreit hätte. Er hat auch noch nicht mal Johannes den Täufer befreit. Aber er hat Menschen aus ihrem inneren Gefängnis befreit. Menschen sind manchmal gefangen in bestimmten Denkmustern. So ist es. Ich weiß, wie die Welt funktioniert. Ich weiß, was richtig und falsch ist. Fixiert in ihren Denkmustern. Und Jesus hat sie dort herausgeführt. Menschen, die überzeugt waren, wie Prostituierte, Zöllner, die überzeugt waren, ich habe mein Leben in den Sand gesetzt. Da ist nichts mehr zu machen, keine Hoffnung. Jesus hat ihnen neue Hoffnung gegeben. Er hat sie aus diesen Denkmustern, die sie gefangen genommen haben, herausgeführt. Herausgeführt Menschen aus Handlungsmustern, die einfach aus schlechten Gewohnheiten nicht mehr herauskamen. Jesus, es heißt hier, er hat den Blinden das Augenlicht geschenkt. Und das hat er ab und zu buchstäblich gemacht, dass Blinde, die nicht sehen konnten, das Augenlicht wiedergefunden haben. Aber ich denke, man kann das auch im übertragenen Sinne verstehen. Es gibt Menschen, die haben, wie soll man sagen, Wahrnehmungsstörungen. Die sehen nur undeutlich, bildlich gesprochen. Und Jesus schenkt ihnen Klarheit, einen Überblick, einen Durchblick. Oder manche Leute, die sind auf einem Auge blind, dafür sehen sie auf dem anderen alles doppelt. Manche Leute sehen nur das Negative, sie sehen es doppelt, aber das Positive sehen sie nicht. Aber es gibt auch das Umgekehrte. Manche sehen nur das Positive und sie sehen es doppelt, aber vor dem Negativen verschließen sie die Augen. Und die Tragik ist, die denken, das ist richtig so. Diese Wahrnehmung ist normal und richtig und gut. Das ist die Tragik. Und Jesus ist gekommen, Blinde sehend zu machen. Er ist gekommen, Unterdrückte in die Freiheit zu führen. Manche sind unterdrückt durch ganz schwierige äußere Verhältnisse, unterdrückt durch schwierige, konflikthafte Beziehungen, unterdrückt durch körperliche Leiden, durch seelische Leiden und noch vieles mehr. Unterdrückt durch das, was man ihnen an Schlimmem angetan hat, durch Traumata etc. Und Jesus ist gekommen, Unterdrückte in die Freiheit zu führen. Sünde ist schlimm, aber das Evangelium sagt, Jesus ist gekommen, um Menschen wieder aufzurichten, um Menschen wieder herzustellen, um Menschen in die Freiheit zu führen, um Menschen zu heilen. Das ist ein Prozess, der beginnt in dem Moment, wo Menschen sich jetzt Gott oder Jesus zuwenden. Dort beginnt dieser Prozess. Und er endet nicht in der Zeit, die wir auf dieser Erde verbringen. Manche erfahren mehr Heilung, Befreiung und Wiederherstellung, andere weniger. Und wenn du dich jetzt fragst, wer, was heißt denn das für mich? Ich bin zwar Christ, vielleicht schon lange Christ, was heißt das für mich ganz konkret? dann ist meine Antwort darauf ganz einfach. Das kann ich dir nicht sagen. Das musst du selbst herausfinden. Das musst du selbst herausfinden, indem du dich Gott zuwendest. Vielleicht zum ersten Mal, zum wiederholten Mal oder viel intensiver, als du es in letzter Zeit getan hast. Jesus, was bedeutet das für mich, für mein Leben? Vielleicht leidest du schon sehr lange an irgendetwas. Du hast dich wieder mit abgefunden und sagen, ja, das muss ich wahrscheinlich tragen. Vielleicht. Aber vielleicht wartet Gott auch darauf, dass du sagst, bitte nimm mir das weg. Bitte führ mich in die Freiheit. Richte mich wieder auf. Hol mich aus dieser Unterdrückung heraus. Und das ist etwas, was du im liebevollen, vertrauten Gespräch mit Jesus dir zeigen lassen kannst. Das kann ich dir so nicht sagen. Ich habe versucht, ein paar Grundlinien aufzuzeigen. Aber was das für dich konkret bedeutet, das darfst und sollst du und kannst du selbst herausfinden. Und vielleicht hilft es dir, wenn du mit jemandem sprichst, du, pass auf, ich weiß hier nicht weiter, kannst du mir helfen. Und das ist mein großer Wunsch an euch, an jeden Einzelnen, dass ihr das am eigenen Leben erfahren könnt, wie Gott sich dir zuwendet, wie Gott einen Prozess der Wiederherstellung startet, des Aufrichtens, der Befreiung, der Heilung. Und das kann bis ins Körperliche und bis ins Seelische hineingehen. Das ist mein großer Wunsch, dass du das erleben kannst, auch wenn du schon Jahrzehnte Christ bist. Und das ist mein großer Wunsch, dass, wenn du das erfahren hast, in der intensiven Zuwendung zu Gott, wie du ganz neu merkst, wie Gott, wie Gottes Geist an dir wirkt, dass du dir sagst, das muss ich anderen erzählen. Da draußen sind so viele Menschen, denen geht es nicht gut. Dass man, wenn man bei einem Psychiater angerufen hatte, weil man große Probleme hatte, dass man monatelang warten musste, das ist seit Jahren so. Aber seit Corona sind auch die Psychotherapeuten überlastet. Es gibt Psychotherapeuten, die schreiben auf ihrer Webseite, Wartezeit 4 Wochen. Wenn du also morgen anrufst und sagst, ich habe ein Problem, ich muss reden, dann kommt die Antwort, frag doch Anfang Juni nochmal. Ich kenne einen Psychotherapeuten, der sagt, er verbringt jede Woche eine halbe Stunde und länger, um Leuten abzusagen. Ich habe keine Zeit für sie, es tut mir leid. Ich bin ausgelastet. Das sind so viele Menschen, das hat sich verschärft durch Corona. Das sind so viele Menschen da draußen, denen geht es nicht gut. Die bräuchten professionelle Unterstützung und die wollen das, aber sie ist nicht da. Es ist nicht verfügbar. Ich hoffe, dass Jesus euch Augen schenkt für solche Menschen. Wenn ihr auf der Straße geht, am Bahnhof, im Zug, wenn man offene Augen hat, dann sieht man manchmal im Gesicht der Menschen etwas von der Not ihres Lebens. Es ist nur eine Vermutung, man kann sich täuschen. Und was du machen kannst, ist, wenn du andere Menschen siehst und etwas wahrnimmst von der Tragik ihres Lebens, von der Schuld und deren Konsequenzen, dann bete doch für diese Menschen und segne sie. Und wenn in deinem persönlichen Umfeld leidende Menschen sind, erzähl ihnen von dem, was Jesus in deinem Leben getan hat, wie er dich wieder aufgerichtet hat, wiederhergestellt, befreit, geheilt. Erzähl ihnen das. Nicht im Sinne, mach's doch haargenauso und dann kannst du ganz genau das Gleiche erleben, sondern mit der Einladung, wende dich an diesen Gott und frag ihn, was er für dich bereit hat, was er in deinem Leben tun möchte. Es funktioniert nicht mit Copy-Paste, mach's genauso wie ich. Aber wende dich diesem Gott zu, der sich in Jesus geoffenbart hat. Diesem Vater, der seinen stinkenden Sohn umarmt hat und ein Fest veranstaltet hat, weil er zurückgekommen ist. Ich lade euch ein, einen Moment darüber nachzudenken. Was heißt das für dich? Und auch in der Stille, im Gebet fragen kannst, Herr Jesus, was willst du mir dadurch sagen? Nehmen wir uns die Zeit. Jesus Christus, du Sohn des allmächtigen Gottes, Du bist Mensch geworden, um uns zu zeigen, wer der Vater im Himmel ist. Und der durch seine Worte und seine Taten den Menschen vor Augen geführt hat, wie groß die Barmherzigkeit ist. Die Barmherzigkeit Gottes, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und diese Barmherzigkeit ist immer noch da, sie gilt. Danke für deine große Geduld auch mit jedem von uns. Und ich bitte dich, dass wir noch viel mehr erleben können von dem, was du in uns tun möchtest. Noch mehr erleben können, wie du uns aufrichtest, wiederherstellst, befreist und heilst. Schenke uns das offene Ohr, das offene Sensorium für das, was du in meinem Leben tun willst, in unserem Leben, auch hier im Leben der Gemeinde in Uster. Und schenke uns ein barmherziges Herz für die Menschen, die dich noch nicht kennen. Und zeige uns, was wir für sie tun können, in deinem Namen. Und dass wir in der Kraft deines guten Geistes hingehen können, um andere Menschen aufzurichten, einen Beitrag zu leisten zu ihrer Wiederherstellung, zu ihrer Befreiung und Heilung, zu ihrem ewigen Heil. Amen.